Hallo, herzlich willkommen zur vierten Heise-Show. Heute mit Achim Bartschok, mit Martin Holland und mit mir, Christina Bär. Wir wollen heute über die NSA sprechen, über das FBI, das Apple dazu zwingen möchte, die Verschlüsselung von iPhones aufzuheben oder auch Hintertüren zu bauen, einzubauen. Mhm. Und wir wollen heute mit Achim über den Mobile World Congress sprechen, der jetzt am Wochenende bzw. am Montag starten wird. Martin ist für Heise Online und auch für die CT unser Experte für die NSA und wir haben einen aktuellen Aufhänger. Erzähl mal.
Ja, also erstmal, also eigentlich war unser aktueller Aufhänger, als wir die Sendung geplant haben, dass heute wieder NSA-Ausschuss ist, was inzwischen, glaube ich, nicht mehr wirklich viele so mitkriegen. Also der NSA-Untersuchungsausschuss läuft jetzt seit, ich glaube, einem Jahr oder sind es sogar schon 2 Jahre? Ich glaube, es ist ein Jahr. Und inzwischen sind das so Detailsachen, die da immer besprochen werden und das ist so ein bisschen aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Und das war also der Plan, dass wir da nochmal gucken, wie es darum geht. Aber dann ist die Woche gleich die Crypto Wars ist so. Die Debatte ist jetzt nochmal ganz stark ausgebrochen. Und das war so das Zweite. Aber ich würde erstmal kurz mal ein bisschen zum NSA-Ausschuss.
Ja, erzähl ruhig erstmal was zum NSA-Ausschuss.
Das ist so alles in Details verstrickt und das große Thema sind diese Selektoren. Das hatten wir auch im Uplink schon vor einer Weile und das ist immer noch das Thema. Und jetzt auch, wo ich jetzt nochmal so vorher nachgeguckt habe, wie das so aussieht, kriegt man halt mit, dass das so ein Thema ist, das uns eigentlich nicht mehr so betrifft. Also ich meine, der NSA-Skandal hat angefangen.
Es betrifft uns nicht mehr, aber mittlerweile kooperiert doch auch der BND wieder mit der NSA, genau. Sodass in Bad Aibling wir auch wieder die amerikanischen Selektoren
genau, also
nutzen.
Mit uns meine ich in dem Fall uns drei, uns so, normale okay. Und die da noch hinter den Kameras sitzen, also die normale Bevölkerung, nicht uns, die Bundesrepublik.
Also du meinst eigentlich, ist es aus der Aufmerksamkeit verschwunden, der Öffentlichkeit?
Das sowieso, also das würde ich sagen, ist ganz klar, dass wir die Berichte bringen, aber wir sehen, dass die nicht groß gelesen werden, aber eben auch, dass diese Selektorengeschichte, das ist eine ganz, ganz spezielle Problematik, die sich auf Spionage bezieht. Also eigentlich nicht mehr so wirklich ein klassisches Thema von uns, wir haben immer über Überwachung.
Also die Selektoren, das ist kein Thema, wo ich persönlich irgendwas ist, was wahrscheinlich mein Handy, meine Daten betrifft, sondern was eher eine Firma oder im Spionagebereich, dass es darum geht, eben dass politische Gruppierungen zum Beispiel ausspioniert werden. Und damit ist es nicht mehr ein Thema, wie alle Handys werden.
Genau. Also am Anfang war es so, Edward Snowden hat gesagt, wir werden alle immer überwacht. Und dann kamen so nach und nach die Details. Und jetzt, wo wir so auf die Details gucken, weil das ist das, was der NSA-Ausschuss machen kann, was die sich angucken können, geht es halt um diesen spezifischen Fall, was hat der BND überwacht und an die NSA weitergeleitet. Und natürlich ist das ein Problem, wenn der BND französische Außenminister überwacht.
Und aber das heißt doch, Freunde machen sowas nicht.
Genau, also das ist schon alles auch, das ist schon alles ein großes Problem, aber es betrifft uns, ne, also uns drei, uns normale Leute, wie das immer so schön heißt, nicht so, weil wir sind nicht der französische Außenminister. Und auf diesem System, wie das funktioniert, also da werden Selektoren eingegeben und werden weitergegeben und so, das funktioniert nicht für alle. Ne?
Also, so, aber dann könnten wir jetzt sagen, das betrifft uns alles nicht mehr. Aber was ist mit den iPhones?
Ach so.
Um darauf zu kommen, ich meine, das würde uns doch betreffen. Ne?
Genau, also das ist die andere Geschichte, das ist die aktuelle Geschichte und das ist auch so eine Konsequenz aus diesem Snowden-Skandal, die uns nun betrifft, aber die gar nicht im NSA-Ausschuss groß diskutiert wird, weil die, ne, weil es darum bei denen nicht geht, weil also Apple ist ein US-Unternehmen und sowas. Also da geht es in dem spezifischen Fall darum, um das zu erklären, dass es gab Anschläge vor, sind es jetzt 2 Monate her?
Vor 2 Monaten
her in den USA.
In San Bernardino.
In San Bernardino in Kalifornien, glaube ich, in den USA auf jeden Fall. Und da haben eine Menge Leute erschossen und wurden dann von der Polizei erschossen. Und die wollen halt jetzt rausfinden, mit wem haben sie das geplant und sowas. Und haben halt ihre iPhones und kommen da nicht drauf, weil da ist ein Passcode drauf. Und wenn du den 10-mal falsch eingibst, wird alles gesperrt und gelöscht. Sowas.
So, und jetzt.
Und das FBI will das aber sehen.
Und das FBI hatte erst, soweit ich das verstanden habe, bei Apple angefragt, könnt ihr uns dieses Handy entsperren? Die haben gesagt, nein. Und dann haben sie das gerichtlich entscheiden lassen.
Genau, also jetzt hat ein Gericht gesagt, Apple muss das machen. So, also Apple muss quasi Zugriff gewähren. Also das ist, also wie gesagt, wenn das FBI oder die das versuchen, haben die 10 Versuche. Und dann wird alles gesperrt. Egal, wie die das versuchen, diese 10. Ne? Und deswegen sagen die, wir möchten mehr Versuche haben. Weil wenn wir mehr Versuche haben, dann können wir...
Also sie möchten eine Brute-Force-Attacke ausführen.
Wir können dann einen Computer anschließen und wie auch immer. Und der kann dann alles durchprobieren. Und Apple könnte das technisch, sagt aber... Naja, wenn wir euch das jetzt einmal geben, dann könnt ihr das überall machen. Und dann ist dieses ganze System, was also, wir gemacht haben.
Warum das FBI ja gebeten hat, ist, dass Apple eine neue Software schreibt. Und ich meine, die haben auch darum gebeten, dass es nur, diese Software nur auf diesem Handy funktionieren soll von diesem Attentäter. Und da sagt Tim Cook, aber wenn wir das jetzt einmal machen, wenn wir einmal diese Software schreiben, dann habt ihr im Grunde ja den Schlüssel, um auch alle anderen iPhones zu hacken.
Genau, also es ist so, dass also es gab schon die Möglichkeit, an diesem Limit von 10 Versuchen vorbeizukommen. Dafür muss man, also wenn man so, also man kann sich ein bisschen vorstellen, wie wenn man vom USB-Stick auf dem Rechner bootet. Also man bootet was anderes daran vorbei. Normalerweise erlaubt das iPhone das nicht. Das geht manchmal über Sicherheitslücken. Oder aber es geht, wenn man ein Zertifikat von Apple hat. Also wenn Apple da quasi, also wenn der USB-Stick jetzt mal als grobe Vereinfachung von Apple signiert ist. Und das FBI im Prinzip bräuchte nur dieses Zertifikat. Und dann könnten sie das wahrscheinlich schon selbst machen. Und Apple sagt aber, ja, aber wenn ihr das Zertifikat habt, dann könnt ihr nicht nur auf dieses iPhone gucken, dann könnt ihr auf alle gucken. Und deswegen können wir euch das nicht geben, weil dann das Versprechen, das wir unseren Kunden geben, eure Daten sind absolut sicher, gilt dann nicht mehr. Vor allem, weil als nächstes natürlich, dann liegt das irgendwo auf einem Rechner beim FBI.
Hältst du das denn für realistisch, dass die Infrastruktur da tatsächlich so sicher ist? Oder ist das wird da gerade vorgespielt, einfach aus PR-Gründen, naja, unsere also Systeme sind sicher?
In dem Fall halte ich schon, weil das FBI, also das ist jetzt eine Diskussion, die wirklich an die Grundsätze führt. Und für beide Seiten ist da sehr viel zu verlieren. Also wenn das FBI jetzt quasi das nicht bekommt, dann sind sie also aus ihrer Meinung nach blind. Und Apple würde natürlich dieses ganze Sicherheitsversprechen, was in den USA den Leuten vielleicht nicht so wichtig ist, aber wir wollen hier nicht, dass das FBI Zugriff hat. Wir wollen das auch bei allen anderen nicht. Das heißt, das sind sehr hohe Einsätze auf beiden Seiten. Also wenn das keine Grundlage hätte, wäre das, glaube ich, zu sehr hochgespielt.
Und ich meine, das hat sich doch auch erst verändert mit Edward Snowden, dass die Firmen des Silicon Valley sich so distanzieren von den Behörden und sagen, wir schützen unsere Infrastrukturen, die Daten der Nutzer sind bei uns sicher. Und ich glaube, deshalb ist dann auch der Chef von Google, Tim Cook, also dem Apple-Chef, zur Seite gesprungen, hat gesagt, das ist absolut richtig, dass ihr verbieten wollt.
Genau, also das ist deswegen, das ist eine total grundlegende Diskussion, weil natürlich, also das ist halt mit Verschlüsselung so. Also wenn einer den Schlüssel hat, dann gibt es noch einen Schlüssel, also ne, wenn es einen Zweitschlüssel gibt, dann heißt das nicht, dass diese Zweitschlüssel nur einmal da ist, sondern den ist überall da. Und wenn jetzt quasi dieser Präzedenzfall geschaffen wird, dass das FBI einen Zweitschlüssel für iPhones bekommt, wäre dann klargestellt, dass es die auch für Android-Phones bekommt und für Windows-Phones und Ubuntu-Phones, die es auch noch gibt. Und das ist das Problem, das ist die Angst. Und wenn das FBI die hat, dann will das irgendwann auch das iranische Innenministerium oder der iranische Geheimdienst.
Ich finde daran eigentlich noch zwei andere Aspekte, die du jetzt so ein bisschen angedeutet hast, auch sehr interessant. Also das eine ist natürlich, was passiert, wenn die diese Schlüssel bekommen, wenn die die Zertifikate bekommen dürfen oder wenn Apple da was machen muss, gezwungen werden. Aber die andere, die ich auch genauso interessant finde, ist es wirklich so einfach für Apple, das zu machen? Weil das Versprechen bei Verschlüsselungstechnik, ja, gerade beim iPhone, ist ja eigentlich auch, wir als Firma kommen da nicht dran. Und selbst wenn wir per Gerichtsbeschluss, das wurde uns eigentlich erzählt, selbst wenn das FBI bei uns vor der Tür steht und sagt, gebt uns alle unsere Daten, weil wir zum Beispiel bei Chats oder weil wir End-to-End verschlüsseln, weil wir eine Vollverschlüsselung machen, die mit dem, wo wir ja nicht an die Schlüssel rankommen, da können wir gar nichts machen. Und jetzt ist die Debatte aber auf einmal wieder, wir haben was, mit dem das FBI wohl das machen könnte. Also ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob das wirklich nur ein Zertifikat ist oder ob es da wirklich um
kann auf jeden Fall Apple schon mal ein Kompliment aussprechen, weil scheinbar ist das FBI an die Daten schon mal nicht rangekommen im ersten Schritt.
Genau, und das wäre der zweite Aspekt, ist an offensichtlich, wenn das alles so stimmt, und dann ist es so, dass momentan das FBI nicht rankommt. Und das ist auch genau. ein sehr interessanter Aspekt
also
an dieser
es,
Geschichte.
Also es war ja. so, dass wenn sie dieses Zertifikat bekommen würden, haben sie quasi die Möglichkeit für eine Brute-Force-Attacke. Das war ja das, was ich gesagt habe.
Vielleicht erklärst du mal Brute-Force, genau, also dass man...
Also ein Computer oder das gebootete System probiert dann alle Passwörter durch.
Also im Grunde werden Millionen, aber Millionen genau. von Kombinationen eingegeben, bis man die richtige Passwort...
Genau, und die Sache war, also bei dem Passphrase iPhone, hat. In diesem speziellen Fall wäre es so, also sie würden wohl... das knacken können, wenn es nur vier- oder fünfstelliger Passcode ist. Das ist dann eine Sache entweder von ein paar Minuten oder ein paar Stunden, ein bisschen länger. Sobald es länger ist, würde das auch nicht helfen in dem Fall. Also das heißt, Apple hat zu einem gewissen Maße schon recht. Also ich meine, sie sagen, wir kommen nicht an eure verschlüsselten Daten ja. ran, wenn ihr ein gutes Passwort verwendet. Also ich meine, das ist quasi dann, das sagen sie nicht dazu, das ist implizit dazu, ist aber technisch gesehen schon nachvollziehbar. Mhm. Und damit passt diese Aussage von Apple, also ist schon was dran. Du hast schon recht, dass es also prinzipiell natürlich jetzt schon ein bisschen irritierend ist, wenn sie sagen, es würde eine Möglichkeit geben. Aber in dem Fall würde es auch nur gehen, ich weiß gar nicht, ob das FBI jetzt wirklich denkt, dass sie, also vielleicht wissen sie, vielleicht haben sie genau 11 Passwörter, die sie probieren könnten. Also und dann wissen sie halt schon, dass die Chance
dass alles gesperrt ist.
Würde, ja.
Vielleicht kann man festhalten, dass hier auch die Debatte vielleicht wieder neu aufgemacht wird. Weil man sieht zum Beispiel auch am Wahlkampf von Hillary Clinton, dass scheinbar wirklich seit Snowden ein Bruch zwischen Behörden und Firmen da ist, weil die eben sagt, wir müssen enger zusammenarbeiten. Die schiebt in ihrem Fall immer den IS vor und sagt, naja, Silicon Valley muss uns helfen, den IS zu stören. Und ich meine, mit diesem Gerichtsbeschluss könnte eben diese Software, also wieder ein Softwareschlüssel quasi,
ja,
erarbeitet werden.
Ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, dass es jetzt gerade so also eine Distanz gibt, sondern dass es einfach, also das ist ein grundsätzlicher Unterschied, wie man damit umgeht. Und also sehr exemplarisch wird das an dem NSA-Chef immer deutlich. Also ich habe gerade noch eine Meldung gemacht, dass der jetzt gesagt hat, irgendwie Verschlüsselung hätte, also ohne Verschlüsselung wäre Paris nicht passiert. Aber er sagt halt gleich, also der ist ja gleichzeitig, also die NSA hat in den USA die Aufgabe, die bei uns das BSI und der BND hat. Also einmal Überwachung von allen, aber auch Schutz von aller IT. Und das merkt man bei seinen Aussagen immer, wo er redet, ist dann immer, also entweder ist Verschlüsselung böse oder gut, weil natürlich als Überwacher ist Verschlüsselung das Schlimmste, aber wenn er die Sicherheit herstellen soll, zum Beispiel von den IT-Systemen des Weißen Hauses, dann braucht er Verschlüsselung, zu der es keine Hintertür gibt. Und das ist in dieser ganzen Debatte, ist das immer zugrunde liegend, dass es, also diese Schwierigkeit ist, dass auf also ich meine, bei der Verschlüsselung geht es jetzt immer um die Verschlüsselungs-App, aber wenn es unsichere Verschlüsselung gäbe, dann wäre auch unser Online-Banking und so betroffen und die halbe US-Industrie.
Ja gut, das ist ja teilweise betroffen. Ne? Da ja, müssen genau. wir uns, glaube ich, keine Illusionen hingeben. Um das vielleicht wieder zurück nach Deutschland zu holen,
ja.
zum NSA-Untersuchungsausschuss. Genau, da...
Ich habe auch auf Twitter hier, ich versuche das heute mal ein bisschen besser zu machen, die Frage von Mr. Tion auf Twitter, ob wir das nicht erschreckend finden, dass so eine Riesensache wie die NSA-Geschichte, die wir jetzt ja schon wieder haben runterfallen lassen, weil schon was Spannendes
ist. Ja. Ich gerade sagen, uns ist es ja genau gleich passiert. Genau. Wir reden jetzt schon wieder über andere Sachen
ja.
und haben eigentlich gar
ja,
nicht...
Ja, wir reden über die USA.
Das ist kaum
ja.
interessant. Also ich finde es natürlich, also ja, traurig. Ich finde es aber auch verständlich, weil es wirklich sehr, also sehr spezielle Diskussionen gerade sind, wo ich ehrlich gesagt glaube, das ist durchaus Taktik. Also ich meine, das Kanzleramt hat immer klar gemacht, dass sie das alles so nicht mögen mit der ganzen Geheimdienstüberwachung. Und diese Selektorendiskussion haben wir jetzt seit Monaten.
Naja, aber haben sie das wirklich klar gemacht oder kommt nicht eigentlich raus, ja, wir haben immer kooperiert und eigentlich möchten wir auch zu den Big Five gehören, also diesen vielen Auslandsgeheimdiensten, die sich austauschen.
Ich meine, gegenüber dem Bundestag haben sie klar gemacht, dass es nicht, also das ist halt das Wichtige für uns. Also der NSA-Ausschuss hat gesagt, wir wollen das aufklären, das Kanzleramt hat immer irgendwie Dokumente gegeben, die geschwärzt sind. Und dann wird gestritten wochenlang, wie man diese Schwärzung wegbekommt. Und am Ende ist dieser Streit um die Schwärzung wichtiger als das, was tatsächlich unter dem Geschwärzten steht. Das ist wie dieser Streit jetzt um diese Selektoren. Also vielleicht, das wurde heute angekündigt, soll es da einen neuen Untersuchungsausschuss geben. Und dann ist es dieser Teilbereich und dann ist es total abgelenkt, dass wir eigentlich die große Debatte darüber, was Geheimdienste dürfen und was nicht, fällt da vollkommen runter, weil es jetzt um diese Selektoren geht, die der Bundestag nicht sehen kann. Und das würde ich durchaus, also es wäre zumindest keine blöde Taktik.
Wie schätzt du denn zum Beispiel die Äußerungen, ich meine, die wurden im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung teilweise gemacht, ein, hier von einem Ole Schröder, das ist der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, der sagt zum Beispiel, die Aussage, meine Daten gehören mir, ist Unsinn.
Ja, finde ich Quatsch. Also weiß ich jetzt nicht, was
man sagen soll. Aber ich meine,
warum gibt es da keinen Aufschrei?
Wann hat er denn das gesagt? Wahrscheinlich, weil niemand Ole Schröder kennt.
Das ist jetzt zwei Wochen her. Der IT-Beauftragte der Bundesregierung, auch aus dem Innenministerium, Klaus Witt, sagt auch, der Staat muss im Cyberraum die Durchsetzung von Recht und Ordnung gewährleisten. Worauf soll uns das denn bitte vorbereiten? Und ich meine, das sind ja alles Mitarbeiter von Herrn de Maizière. Ja, und also dem hat man jetzt nachgewiesen im NSA-Untersuchungsausschuss, ja, dass er eigentlich viel mehr wusste, als er zugegeben hat.
Genau, aber selbst das sind wieder so Detailfragen, die uns ablenken von dieser großen Debatte. Und das jetzt im Innenministerium und auch, also wenn ich jetzt bei der Polizei zuständig wäre oder beim FBI zuständig wäre, dafür solche Sachen zu finden. Natürlich will ich dann alles lesen und alles sehen. Das ist auch, also das ist verständlich, aber in einer Debatte, wo man zum Kompromiss finden muss, ist halt die andere Seite auch wichtig. Also die Sache, dass wir einen Datenschutz haben, weil wir jetzt zwar vielleicht sagen, okay, die CDU im Innenministerium ist ganz okay, aber wir wissen nicht, ob nicht vielleicht da bald die AfD drin sitzt. Und da will ich nicht, dass sie, also das ist ja der Gedanke, dieser Schutz ist ja auch, also wir wollen vom Staat geschützt werden, weil wir nicht wissen, wer als Nächster in dem Ministerium sitzt. Und das ist unser Interesse. Und deswegen sind diese Aussagen nachvollziehbar aus deren Sicht, also wenn man sich da reinversetzt, aber das heißt nicht, dass sie die Debatte bestimmen dürfen.
Ja, weil also das läuft ja alles auf Big Brother hinaus.
Ja, genau. Also das ist halt, also aus der, wie gesagt, wenn man die Leute, solange man die Leute wählen darf und nach 4 Jahren sagen kann, wir wollen euch nicht mehr, ist das vielleicht noch okay, aber wir wissen, also das ist ja der grundlegende Gedanke davon, dass wir es ja nicht wissen, ob wir das immer
vielleicht
machen können.
Können wir hier sogar schon den Übergang zum Mobile World Congress machen. Achim kommt aus dem Mobilressort und beschäftigt sich tagtäglich mit mobilen Endgeräten.
Guck mal, wir haben aber noch eine Frage da. Könnten wir
geht es beim Mobile World Congress überhaupt noch um die Sicherheit der Geräte oder nur um die neuesten Feature?
Ja, mal schauen. Das ist sicherlich eine Frage, die sich auch beantworten wird, wenn der Mobile World Congress anfängt, jetzt am Montag eigentlich. Pressetermine sind ja schon ein bisschen vorher. Aber um eine Brücke auch zu schlagen, der Google-Chef und auch für Android verantwortlich, Sundar Pichai, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, der auch diese Aussage übrigens getroffen hat mit Tim Cook, der ist auch auf dem Mobile World Congress und wird dort eben auch über Themen reden, und ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Thema auch dort mitgebracht wird. Es wird auf jeden Fall darüber geredet, aber natürlich geht es auf dem Mobile World Congress vor allem auch um neue Technologien, es geht um neue Geräte auch, und also aus den Erfahrungen aus den letzten Jahren ist dieses Thema Sicherheit oft nicht so ganz groß diskutiert worden, aber oft in den kleinen Sachen. Und du hast zum Beispiel, ich erinnere mich, letztes Jahr gab es auch öfters mal auch bei kleineren Herstellern zum Beispiel das Thema, dass sie ja gesagt haben, wir haben ein besonders sicheres Gerät. Es gab sowas wie das Blackphone oder so, die dann gesagt haben, bei uns sind deine Daten wirklich sicher und so weiter und so fort. Also du merkst halt, dieses Thema findet schon überall statt, und es gibt Hersteller, die zum Beispiel sich darüber definieren oder die zumindest sowas auch in ihrer Präsentation drin haben müssen. Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Also ich glaube, das hat sich, also da, das ist schon Thema, aber die großen Themen werden natürlich eher sein, wie geht es weiter mit Mobilfunk, was sind die neuen coolen Gadgets. Ne? Also das wird, denke ich mal, schon immer die großen Headlines quasi bleiben.
Und ich meine, eine der größten Headlines ist ja dann das neue Handy oder Smartphone von Samsung. Ja, also Samsung hat ja auch schon angekündigt, schon wieder vor dem Mobile World Congress das Ganze präsentieren zu wollen, was viele Hersteller mittlerweile machen.
Ja, das ist ganz üblich, dass eigentlich der Sonntag der wichtigste Pressetag geworden ist. Also am Sonntag sind die Kollegen, der Hannes Scherula, ich, Alexander Spier sind schon da. Und das geht eigentlich, glaube ich, um 15 Uhr oder so los mit LG, und dann kommt Huawei und dann kommt ZTE und dann eben abends noch Samsung. Also es sind ein Haufen Hersteller, die dort ihre Geräte vorstellen. Ein bisschen geht es ja weiter am Montag. Ich glaube, Sony ist am Montag in der Früh. Aber das ist eigentlich inzwischen, ich weiß noch, wie das vor 4, 5 Jahren zum ersten Mal so passiert ist, dass so die Termine rübergeschwappt sind. Ist aber sage ich auch ganz, ganz normal, dass oft so für die Presse dann ein bisschen früher Sachen gemacht werden. Da hat man ein bisschen mehr einen anderen Rahmen. Ne? Die Messe, wenn die losgeht, dann sind alle Fernsehberichte über die Messe, wie viele Besucher kommen, wie viele Gadgets gibt es. Und am Tag davor kannst du dann auch sagen, Samsung präsentiert.
Aber macht das nicht eigentlich auch die Messen kaputt? Also zu CES in Las Vegas, da gab es ja auch ganz viele Nebenschauplätze. Mhm.
Nö, das glaube ich nicht, weil das ist einfach, es ist ja trotzdem dieses Universum dieser Messe und das ist trotzdem auf dem Mobile World Congress. Also ich glaube, das ist eher so eine natürliche Sache, wenn so eine Messe boomt, anders als zum Beispiel die Cebit, die ja eher so ein bisschen kleiner wird und alles, so eine Messe boomt, dann entstehen da so Überlegungen, wie kann ich jetzt nochmal mein Produkt, meine Sache, wie kann ich nochmal was Besonderes reinbringen, eine tolle Show machen oder sonst was. Das ist, glaube ich, ganz normal.
Ich glaube, die Cebit wird gar nicht kleiner, die haben einfach nur den Fokus verändert.
Ja,
ne? Die
sind ja also, mittlerweile Business in meiner Wahrnehmung zumindest
ja. Ist kleiner. Also ja klar, weil ich meine, da sind jetzt nicht mal die tollen... Ja. Neuen Smartphones, die genau. Da gezeigt werden, sondern die Unternehmen sollen miteinander kommunizieren.
Ja, genau. Und ich denke auch, das, was am Sonntag passiert, ist das, was schon, also was mich persönlich natürlich auch am meisten interessiert, sind die neuen Smartphones und auch Tablets. Darüber berichten wir viel. Aber auch, ich glaube, die meisten.
Sind denn Tablets wirklich noch so ein großer Markt?
Kann man das da ist was auf jeden Fall kleiner. Also auf dem Mobile World Congress war schon historisch immer das Smartphone im Mittelpunkt, weniger das Tablet. Aber es ist auch generell nicht mehr so der. Klemmer, den die Tablets hatten, als das erste iPad und so rauskam. Da war es was Besonderes. Ich meine, wir hatten jetzt nochmal so ein bisschen diese Professionalisierung der Tablets mit dem iPad Pro und so noch ein paar neue Konzepte, aber auf dem Mobile World Congress erwarte ich eigentlich von Sony, dass die quasi Nachfolger machen, das wäre ganz logisch. Aber von den großen Herstellern, Samsung macht ja auch Tablets und so, die werden eher später kommen.
Aber laufen
kommen.
Die noch gut?
Ja, ich meine, du hast schon auf jeden Fall eine totale Sättigung auf dem Markt. Also Smartphones ist schon auch immer noch das, was eher das Geld reinbringt. Das
ich meine, eine Weile lang zumindest wurden die Smartphones immer größer, also schon fast Tablet-ähnlich. Und wie ist jetzt so der Trend?
Ja, ich meine, der Unterschied ist einfach, ein Smartphone hat jeder und ein Tablet hat halt nicht jeder und ein Smartphone...
Naja, aber es muss ja irgendwas geben, was das Tablet nicht hat. Als Funktion, was uns
das. Ich glaube, du brauchst halt kein Tablet. Ich glaube, jeder braucht ein Smartphone und deswegen. Ja. Und was auch ein großer Unterschied ist, der, glaube ich, diesen Trend und diese Dynamik immer noch bei den Smartphones so stark hat, ist, du kaufst dir alle 2 Jahre ein neues Smartphone, weil du halt einen Mobilfunkvertrag hast, wo du nach 2 Jahren wieder ein neues Handy hast. Es ist vielmehr so ein Statussymbol. Und so ein Tablet, also ich meine, überlegt mal, was, wenn ihr Tablets habt, dann sind die wahrscheinlich vielleicht sogar eher 3 bis 4 Jahre alt, weil ihr einfach überhaupt nicht das Bedürfnis habt, jetzt was Neues zu kaufen. Ja. Beim Smartphone, dein Vertrag läuft auch. Du denkst darüber nach.
Ja, also ich habe noch eine Frage hier von Twitter. Also eine Innovation, die sich Tibor Maxam wünscht, ist Akkulaufzeit. Also wir wissen immer, dass irgendwie die Displays werden immer größer und sowas, aber eigentlich, also wir erinnern uns zumindest dunkel noch an die Telefone, die eine Woche gehalten haben. Und das ist aber, ist das so, also legt da jemand Wert drauf? Versucht jemand ein Smartphone zu bauen, das auch mal 3 Tage hält?
Ja klar. Ja, das wünsche ich mir übrigens auch. Das ist auch immer mein größter Wunsch. Und wenn mich irgendjemand fragt, was kann man denn nichts noch besser machen, dann sage ich, ich würde endlich gerne mal wieder über das Thema reden. Also wir haben schon so ein bisschen so ein, also wir haben eine sehr langsame Evolution da leider. Also natürlich hörst du immer wieder was von Brennstoffzellen und sonst irgendwas, aber solche, so wirklich was, wo du denkst, da kann jetzt so ein Sprung kommen, der das mal eben verdoppelt, verdreifacht, sind halt Technologien, die immer noch so gezeigt werden. Die werden auch auf der Messe gezeigt, nochmal so mit Ideen. Aber was du halt wirklich in den Geräten hast, und da erwarte ich auch nichts bei den aktuellen Highlights dieses Jahr, ist wirklich eine große Veränderung. Du hast eher so Sachen, dass halt die Laufzeit so ein bisschen steigt. Also ich glaube, bei Samsung gibt es die Gerüchte, dass da ein bisschen mehr Akku, du kannst halt auf eine Fläche immer langsam ein bisschen mehr reinhauen, so wie du halt auch mehr Prozessorleistung reinnimmst.
In welchen Bereichen siehst du denn Steigerungen? Immer bessere Displays oder immer bessere Kameras? Ist da noch Luft nach oben?
Ja, also es wird schwieriger, wirklich an Stellen wirklich noch große Veränderungen zu machen. Ich denke, bei den Displays ist schon so das Ende der Fahnenstange erreicht, weil wir ja ganz ehrlich bei momentan ab Full HD eigentlich, ja, also der Unterschied wird dann vielleicht erst wieder relevant, wenn du damit VR machst oder so. Aber ansonsten brauchst du bei einem Handy eigentlich keine besseren Displays.
Und damit frisst du ja auch den Akku wieder auf.
Genau, also dadurch, und dass Display, also wir haben das Problem mit dem Z5 Premium gehabt, mit dem Sony-Gerät, das halt 4K-Display hat, was kein Mensch eigentlich braucht. Und wo wir aber das Gefühl hatten, dass es mit den Akkulaufzeiten, mit der Hitzeentwicklung ein Problem ist. Nee, aber ich glaube, es gibt so Kleinigkeiten. Kamera ist noch viel möglich. Also ich denke, da werden wir auch was sehen. Da gibt es auch so ein bisschen schon die Gerüchte so bei LG mit dem neuen G5 und so, dass da die Kamera deutlich besser wird. Es gibt viel so mit Dualkameras da auch Gerüchte, dass halt irgendwie so mit 2 Kameras, wo du ein bisschen mehr mit verschiedenen Winkeln und so arbeiten kannst. Das sind Sachen. Und dann ist es immer noch eher so kleiner, leichter, schlanker, so die Geräte. Was immer wieder ein Problem ist übrigens mit der Akkulaufzeit, weil immer dann, wenn du das Gerät, du musst ja eine Entscheidung treffen, mache ich das Gerät, packe ich mehr Akku rein oder mache ich es nochmal einen halben Milliliter schlanker?
Ja.
Und der Trend ist immer noch, dass es halt lieber ein bisschen schlanker ist. Und da schreiben auch die Leute drüber. Das muss man auch verstehen, auf so einer Messe.
Ich meine, wie schlank ist hier deins, was du hier liegen hast?
Was sind das, 8 Millimeter oder so, von 7,5? Ja, das Problem ist aber, na, auf einer Messe, vielleicht kann man es auch nachvollziehen oder in einem Prospekt, wenn da steht, so soll länger halten, na, das kannst du vielleicht auch erstmal nicht so überprüfen, soll längere Laufzeit haben, na, aber na, ist jetzt einen halben Millimeter dünner, das ist natürlich was, was man sofort darstellen kann, was man natürlich sofort auch dann bei einem halben Millimeter vielleicht nicht, aber vielleicht bei einem Millimeter auch sieht. Und das ist natürlich auch was, was die Kunden dann für die greifbar ist. Und ich glaube, deswegen ist immer die Entwicklung immer noch mal her, lieber in die Richtung was zu machen.
Und was ist denn mit den neuen Ladetechniken? Also, dass man das Handy einfach irgendwie auf den Kissen legt.
Ja.
Kommt das noch mehr?
Ja, also ich meine, das ist auch, da gibt es Entwicklungen, wo es vor allem jetzt darum geht, wie kriege ich es schneller hin, wenn du so eine drahtlose Ladetechnik hast. Das ist einfach langsameres Laden als bei einem mit Kabel. Und da versuchen die was zu machen, aber das Thema Schnellladen, Quick Charge, ist auf jeden Fall jetzt groß. Das kommt immer mehr, weil auch die Technikhersteller wie zum Beispiel Qualcomm, die Chipsets in den Geräten bauen, die bauen es halt standardmäßig in ihre Systeme rein und die kommen jetzt halt alle in die Geräte. Das heißt, es wird auch leichter für jeden Hersteller, sowas anzubieten. Und ich denke, das werden die meisten High-End-Geräte oder Mittelklasse-Geräte haben, dass du sie sehr schnell laden kannst, dass du innerhalb von einer Stunde das Gerät aufgeladen hast, was ja auch hilft bei der Ladezeit. Ich habe das Gefühl, kontaktloses Laden ist nicht mehr so ein Riesenthema. Viele High-End-Geräte haben das. Das S6 zum Beispiel hat das. Und ich gehe davon aus, dass beim S7 dann auch weitermachen werden. Und bei LG und so wird man sehen, wie die mit sowas umgehen. Aber ich habe nicht so das Gefühl, dass die Hersteller bemüht sind, kontaktloses Laden in alle Geräte reinzubringen. Vielleicht ist da die Kundennachfrage auch nicht so.
Ja.
Und es ist auch technisch ein bisschen anspruchsvoller umzusetzen. Da musst du ein bisschen gucken, wie du das Gerät aufbaust, als einfach diese Quick-Charge-Technologie reinzubauen.
Wenn wir reden jetzt viel über die großen Hersteller, jetzt am Anfang schon direkt das iPhone von Apple, dann haben wir die Galaxies von Samsung. Was ist denn eigentlich noch mit anderen Systemen? Irgendwie sind ja einige vom Markt verschwunden. Was ist mit Firefox OS und anderen? Siehst du da noch gut große Konkurrenz zu Android-Geräten und iOS-Geräten?
Ich muss ein bisschen schmunzeln, als ich deine Vorbereitungszettel hier gesehen habe. Und dann sind da überall sind ganz viele dieser alternativen Betriebssysteme drauf.
Und Fragezeichen.
Drauf. Ja, und Fragezeichen. Das ist aber auch richtig, weil das ist ein großes Thema, das uns jetzt gerade in den letzten Monaten auch beschäftigt hat. Vielen dieser kleinen alternativen Betriebssystemen geht so ein bisschen die Puste aus. Also das eine Thema ist Mozilla mit Firefox OS. Das wird im Prinzip eingestellt. Das war vor 2 Jahren, da erinnere ich mich noch, auf dem Mobile World Congress mit einem riesen Brimborium. Da standen die Chefs von T-Mobile und so auf der Bühne mit denen und haben da irgendwie groß verkündet, wir machen eine große Kooperation und Firefox OS in Lateinamerika und überall billiges Smartphones und das wird ein Riesenthema. Und 2 Jahre später wachen sie auf und das ist eigentlich man sieht, das hat sich leider nicht durchgesetzt. Also leider sage ich, weil ich immer der Meinung bin, es ist gut, wenn da eine Vielfalt ist und die halt dadurch kleiner wird. Wir haben dasselbe Problem mit Yola. Yola hat sich halt mit ihrem Tablet, das sie eigentlich schon längst herausgebracht haben wollten, ein bisschen übernommen, sind kurz vor der Pleite im Prinzip gewesen. Muss man jetzt mal schauen, ob sie das noch hinkriegen oder wie sie es hinkriegen. Die sind zwar da, machen auch eine Presseveranstaltung. Ich vermute aber, da wird es eher zum Beispiel um so kleine Kooperationen gehen wie mit Fairphone. Na, die wollen für Fairphone auch nochmal eine Version ihres Betriebssystems Selfish OS machen. Ich glaube, da wird nichts Großes kommen. Die haben Riesenprobleme, wie sie ihr Tablet jetzt eigentlich abwickeln. Ja, und insofern ist dieser Markt eigentlich leider kleiner geworden und ich denke, das wird auf der Messe wird alles Android sein. Ne? Apple ist nicht da, Microsoft wird auch sehr wenig machen mit Windows Phone. Ich denke, es wird alles
und
Android.
Da können wir wieder die Brücke zum Thema NSA schlagen. Wenn jetzt alle anderen kleinen Systeme verschwinden und wir nutzen alle nur noch die Android-Handys und die iOS-Handys, dann ist natürlich für Kriminelle oder auch für die Überwachungsbehörden ist relativ einfach, eine große, also viele Menschen anzugreifen, wenn sie nur einmal die richtige Software schreiben oder eben Hintertüren einbauen lassen. So machen wir uns ja viel angreifbarer, oder?
Ja, das finde ich ein relativ, also das finde ich eine relativ komplizierte Frage, weil andererseits könnte man auch argumentieren, bei einem kleinen Hersteller hat es vielleicht eine Behörde oder so vielleicht viel einfacher, irgendwie ranzukommen oder einen
Ja.
Bug zu finden oder sonst irgendwas. Also ja, und also ich weiß gar nicht, ob das für dieses Thema so eine große Rolle spielt, aber ich finde halt generell hilft eine Vielfalt dazu, dass man halt zum Beispiel überhaupt Themen wie Sicherheit für Hersteller von Betriebssystemen oder Geräten ein Alleinstellungsmerkmal sein kann. Man muss halt auch sehen, dass jetzt, man kann nicht sagen, dass Firefox OS oder SafeOS OS sicherer gewesen wären, ne? Oder
Ich meine,
sicherer sind
Android hat ja
als.
das Problem,
Ja.
dass es bei verschiedenen Herstellern auf
Ja.
die Geräte
Aber dann könntest du
gespielt
eben so
wird.
wie Blackphone oder so, könntest dir halt überlegen, du könntest dir überlegen, ein Android zu machen, das
Das sicher
besonders
ist,
sicher
ja.
ist. Oder Samsung baut ja auch mit Samsung Knox so eigene Sicherheitsmechanismen ein. Also das.
Aber ansonsten, was die Updates betrifft, da ist ja
Ja.
dann im Grunde nur Nexus immer dann
Ja, da, genau. Also da
gut.
es spielen halt viele Faktoren damit rein und ich würde auf jeden Fall dir zustimmen, dass eine Vielfalt auch eben bei diesen Themen hilft. Aber also ich finde es noch nicht allein, also das große Problem ist nicht bloß, weil es Android und nur Android und Apple und iOS nahe gibt, heißt es nicht, dass wir deswegen unsicherer leben
Ja,
unbedingt. Ne?
wir hatten jetzt vor kurzem die Meldung, also gestern, dass es in Indien schon ein Smartphone für umgerechnet 3,20 € gibt. Deine kurze Einschätzung dazu?
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt mir nicht so genau angeguckt, aber das sind halt oft, also wenn du halt weißt, was die Produktionskosten von einem Gerät sind, dann ist halt klar, dass es schon halt gewisse Grenzen gibt, die du runtergehen kannst. Also ich weiß nicht, inwiefern das jetzt auch PR war. Aber nichtsdestotrotz, die Gewinnmargen sind natürlich auch hoch und du siehst ja auch so schon, du kannst auch in Deutschland schon für 50 Euro ein
Ja.
Android-Telefon bekommen. Also die Preise sind schon ganz schön runtergedrückt. Für uns ist das eher wenig relevant, weil ich glaube, auf unserem Markt spielen solche Geräte
Meine, wie
eher
teuer
eine
wird
kleine Rolle.
wahrscheinlich das neue Galaxy, also das Samsung sein?
Ja, ich vermute, das wird immer noch in dem Rahmen spielen, wie es bisher
Nicht bei
spielt.
3 Euro.
Nein, es werden
Nicht bei
eher
3 Euro.
700, 800 Euro sein, je nach Ausstattung.
Etwas
Aber du
teurer.
hast sehr, sehr gute Smartphones und das ist natürlich auch eine Entwicklung, sehr, sehr gute Smartphones in den letzten ein, zwei Jahren gesehen, die halt du für 250 Euro oder so bekommst. Und ich denke, das ist halt auch was du natürlich mit den Technologienentwicklungen siehst. Aber ich glaube, in dem Bereich, da geht es halt wirklich darum, auf den dritte Weltmärkten auch was zu machen. Ich erinnere mich, Nokia hat auch für 25
Ja,
Euro vor ein
genau.
paar Jahren so ein Feature-Phone.
Nokia.
Ja, die sind
Ja.
übrigens auch
Nokia.
auf dem Mobile World
Ah, okay.
Congress. Allerdings wird es da natürlich eher um Infrastruktur
Ja.
gehen, weil die auch ein Infrastrukturhersteller sind. Aber die haben, glaube ich, heute sogar tatsächlich getwittert, dass expect big oder so. Aber da wird es natürlich
Nokia kommt
eher um
zurück.
Mobilfunkstandards gehen.
Genau.
Und
Da geht es dann auch um 5G.
ja, also da wird es einfach darum gehen, was das genau sein wird, keine Ahnung, aber natürlich reden jetzt alle über den nächsten Mobilfunkstandard auch. Und das ist auch eine Besonderheit dieser Messe. Eigentlich ist der Mobile World Congress ja auch eine Fachbesuchermesse. Da zahlst du auch normalerweise mehrere hundert Euro, um überhaupt
Das
hinzukommen.
ist
Das ist halt
unfair.
anders als wie auf der IFA. Und da treffen sich halt auch alle Infrastrukturhersteller, treffen sich die GSMA, die quasi so auch Standards im Mobilfunk festlegt und so. Und da wird tatsächlich auch Sachen verkündet, Sachen diskutiert, die eben so diese nächsten Definitionen machen. Und 5G ist eben die nächste Ausbaustufe für Mobilfunk. Aber da gibt es noch gar nicht ganz fest definierte Regeln, wie das aussehen soll, sondern da fängt jetzt jeder Mobilfunkhersteller, jeder Infrastrukturbetreiber fängt an, eben zu gucken, was kann man da machen, wie kommt man auf bestimmte Zahlen, die man sich wünscht, auf bestimmte Geschwindigkeit, auf bestimmte Latenzen. Und das wird auf der Messe auch ein Thema sein. Das wird man noch nicht in den Geräten sehen, die man kaufen kann, weil es einfach diese Standards auch noch definiert werden müssen, wie man da überhaupt mit umgeht, in welchen Frequenzen man auch arbeiten will, zum
Also das war
Beispiel.
jetzt unter Laborbedingungen, ne? Und was da erreicht wurde, und 2020 soll es dann erst quasi
Ja,
marktreif
also
sein.
wie gesagt, das sind halt so zwei. Also momentan, das ist im Prinzip, hat jetzt die handelnden Leute sagen quasi, die GSMA und so, die sagt, wir wollen bis 2020 da das haben. Ne? Also so weit ist das. Ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, in 2020 wird das kommen, weil dann ist da ein bestimmter Technologiesprung, sondern das ist jetzt das Ziel. Und alles, was du jetzt liest an 5G, Test oder so. Heute war es, glaube ich, Huawei mit der Telekom, irgendwie 73 Gigabit und so. Das sind Labortests. Wie kriegen wir es hin in bestimmten Funkfrequenzen? Das sind viele Fragen, die sind halt offen. Ne? Wenn du in den Millimeterbereich von den Wellen gehst, dann hast du Probleme mit den Mauern. Du musst dir halt überlegen, wie kannst du mit bestimmten Techniken das gut hinkriegen, dass du eine Abdeckung bekommst, um eben auf 1 Gigabit pro Sekunde zu kommen, auf 10 Gigabit pro Sekunde zu kommen. Wie kriegen wir das hin? Und da forschen jetzt. Und wer da natürlich auch gute Lösungen findet, der hat natürlich auch eine gute Chance, solche Standards nahe zu setzen. Und dann auch im Rennen darum, ne, Huawei, Ericsson und so, die sind natürlich alle auch in einem Rennen darum, wer baut die nächsten Sendemasten, wer baut die Infrastruktur auf. Die beweisen jetzt natürlich auch, wie kommen wir da hin? Mhm. Und das wird ein Thema sein. Und da werden wir viele Versuche und viele Fachthemen wirklich auch auf der Messe
sehen. Also nächste Woche werden wir dann eine Menge bei Heise zu lesen haben zu dem Thema. Auf jeden
Fall. Also wir können zumindest hier noch sagen, dass als ihr vorhin über die verschiedenen Betriebssysteme geredet habt, da gab es breiten Zuspruch. Also Ubuntu hofft Poor Kitty, immer diese Namen vorlesen, drauf, dass man damit Linux-User locken kann. Dann insgesamt, dass Vielfalt natürlich zu begrüßen ist, sagt Daniel Grigorczyk und dann Windows Phone. Windows Phone sind wir alle sicher. Und Daniel Sokolov hat getwittert, genau, BlackBerry macht noch ein gehärtetes Android. Also es gibt schon andere Anbieter.
Genau, Daniel war letzte Woche da.
Die sowas stimmt, genau. Und das sind halt auch Möglichkeiten, so eine sichere Alternative zu machen. Ja. Das kann ja auch auf Android basieren. Ubuntu noch ein ganz kurz, das stimmt, das habe ich jetzt vergessen in der Reihe. Es wird BQ, ein spanischer Hersteller, der auch in Barcelona dann quasi so ein bisschen ein Heimspiel hat, die haben sich so ein bisschen so, zumindest so als Markt-PR-Ding spezialisiert darauf, auch alternative Betriebssysteme irgendwie mit auf ihre Geräte mit drauf zu machen. Das finde ich auch ganz gut. Und die werden auch ein Ubuntu-Tablet zeigen. Ach. Und das ist auch nochmal, man darf dann gespannt sein, wie gut es ist bei Ubuntu. Da haben wir auch hier in der Redaktion die Diskussion, da sind wir ein bisschen unglücklich, wie ausgereift das war. Zumindest, wir haben einen Kollegen, den Jan, der bei der X arbeitet, der hat ein Ubuntu-Telefon, der sagt, inzwischen ist er damit inzwischen ganz zufrieden, aber die sind halt auch noch nicht so weit wie natürlich ein Android oder so. Aber man muss sich halt dann auch drauf einlassen und Ubuntu ist tatsächlich noch eine Alternative, die noch lebt, wobei ich halt trotzdem das Gefühl habe, dass Canonical da zu wenig Ressourcen auch reinsteckt, um es wirklich richtig gut zu machen. Ne? Mozilla hat bei Firefox zumindest echt gepusht, dass das ein gutes Betriebssystem wird und wirklich versucht, mit schnellen Updates und Verbesserungen dann weiterzukommen. Bei Ubuntu geht es mir ein bisschen zu langsam, ehrlich gesagt.
Okay, ich meine, Cyanogen Mod war ja auch so ein Ding, aber wir hatten noch eine Frage über Twitter und das war nochmal zum Thema NSA. Da hat nämlich jemand, mal gucken, ob ich es finde, jemand gefragt, was wir denn anders machen würden.
Seit dem Skandal,
genau. Genau, seit dem Skandal. Und vielleicht kann das jeder von uns mal zum Abschluss beantworten. Was machen wir anders seit der Snowden-Enthüllungen? Was machst du?
Ja, ich habe mir da schon echt sehr viel Gedanken drüber gemacht. Also für mich waren halt schon so Sachen wie, dass ich sehr wenig Google-Dienste zum Beispiel benutze und versucht habe, viele Sachen eben über eigene Server zu machen, also was Kalenderdaten, was Kontaktdaten, vieles, wo man sich erstmal nicht so viel Gedanken macht, irgendwo anders hinzuziehen. Das mache ich. Ich benutze auch sowas wie Threema, wobei ich halt auch sagen muss, ich habe halt Kontakte, die bei WhatsApp sind. Wobei WhatsApp ja jetzt auch nicht die schlechteste Wahl mehr ist. Ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man sich klar machen muss, du hast ein bisschen gesagt, so diese Aussage, meine Daten gehören mir, ist Unsinn. Das ist ja irgendwie auch krass, aber ich bin halt, mir ist halt klar, alles, wo ich mich nicht drum kümmere, kann ich nicht davon ausgehen, dass meine Daten mir nicht mehr gehören. Und wenn ich irgendwas irgendwo speichere, ohne mir darüber Gedanken zu machen, zum Beispiel bei Evernote-Notizen oder so, dann muss ich einfach mal erstmal davon ausgehen, dass sie nicht da sind und dass das nicht nur so ein Spruch ist, sondern dass das real ist.
Ja.
Dass dieses, naja, da könnt ihr jetzt vielleicht mal die NSA drauf gucken. Das ist halt real. Und dieses Bewusstsein muss man haben. Und dafür habe ich ein paar Sachen, wie gesagt, mit OnCloud, mit FEMA und anderen Sachen auch, welche Daten ich auf dem Handy habe und welche nicht.
Ich habe ganz aufgehört, Dropbox zu nutzen, soweit es geht, wenn ich gerade mir Freunde irgendwas rüberschicken wollen. Threema habe ich auch benutzt, aber leider nicht so viele Kontakte, die es dann auch nutzen. Es ist wieder eingeschlafen. Und ich bezahle meistens bar, weil ich nicht möchte, dass da alles mitgelesen wird, was ich mache. Leider bin ich auch schon leider Google verfallen. Also ich habe jetzt mittlerweile Gmail-E-Mail-Konten. Das war kein guter Schritt von mir.
Ich habe keine Bonuspunkte mehr bei der Bahn.
Ja, also wir plädieren für Datensparsamkeit und verabschieden uns für diese Woche. Welche Themen nächste Woche kommen, entscheiden wir dann. Ich denke, dass der Mobile World Congress vielleicht nochmal kurz angeschnitten wird. Der wird auf jeden Fall auf heise.de ordentlich laufen. Und ihr könnt uns wieder über den Hashtag Heise-Show Fragen, Anregungen schicken. Das könnt ihr über Facebook, Twitter, Google Plus oder unsere Seite machen. Ja, habt eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.